Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Montags-Vorpass-Runde. Vorpass. Wir sind auf jeden Fall heiß wie Frittenfett, ein bisschen auf die Spiele vom Wochenende zu schauen. Jetzt sind quasi alle Vorbereitungsspiele beziehungsweise Summer Test Series vorbei für die Vorbereitung für die WM letzten Endes. Und so langsam kann es zur Sache gehen. Die Woche natürlich releasen wir unsere letzten zwei Gruppen-Previews. Wir haben einen Special Guest, die uns mit unterstützen. Kommen hat die nächsten Tage auf euch zu. Aber erstmal wollten wir, Big G und ich, ein bisschen aufs Wochenende schauen. Und ich glaube, wir müssen da anfangen bei Fiji, England.
Müssen wir anfangen.
What an upset, oder?
Es war das Wochenende der Rekorde, der Upsets, der Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich wusste nicht, dass England noch nie gegen eine sogenannte Tier-2-Nation verloren hat. England hat in Twickenham gespielt, der Oberrang war, glaube ich, geschlossen. Es wurden gerade mal 44.000 Tickets oder weniger verkauft, was wahrscheinlich Resultat dessen war, dass man so schlecht vorher gespielt hat und dass die Ticketpreise auch recht hoch waren. Ich glaube, England Rugby Union tut sich keinen Gefallen, damit noch weiter die Fans zu schröpfen wahrscheinlich. Und dann auch noch so ein Spiel gegen Fiji.
Du warst in London und hattest einfach so doll keinen Bock, das dir anzuschauen, dass du extra um 5 Uhr morgens weggeflogen bist. Also ich meine, das ist schon ein Zeichen. Und du würdest schon fast alles an Rugby gucken. Das wolltest du dir nicht antun.
Ich kenne sogar Leute, die sind in London geblieben und wollten Samstag nicht zum Spiel gehen, weil sie keine nicht das Geld ausgeben wollten oder es zu viel los war oder sich lieber ins Pub setzen wollten. Was halt im Nachhinein die schlechteste Entscheidung des Jahrhunderts
war. Und das war wahrscheinlich Owen Farrell, also von dem du redest, oder?
Nee, es waren Ulmer Rugby-Kollegen.
Sehr laut geworden, leider.
Es waren Ulmer Rugby-Kollegen, die ich kenne.
Ach so, krass.
Genau. Gut, also wie hat Fiji gewonnen gegen England? Einfach weil England so schlecht war? Nein.
Ja, also England war wirklich, also wir können das halt, ja, also verteidigungstechnisch war schon viele Lücken, viele Abstimmungsfehler auf jeden Fall und letzten Endes im Angriff fehlte so ein Konzept oder eine Idee. Diesen aus dem Nix-Versuch von Marcus Smith ist irgendwie so ein individuelles Moment halt irgendwie gewesen. Aber was halt so ein fehlt, ist so eine übergeordnete Struktur von England. Und witzigerweise eigentlich das Spiel oder das System, was Borthwick hat an seiner Mannschaft geben will, ist relativ basic, beziehungsweise ist nicht so komplex. Also das, wie er zum Beispiel mit Leicester gewonnen hat und das Basis, das Konstrukt, was er halt so mitgeben will, du kannst halt nicht sagen, boah, das ist so komplex, das könnt ihr innerhalb von 6 Monaten oder 9 Monaten halt nicht mitnehmen, sondern das ist halt relativ überschaubar, wie die hat sich aufstellen wollen. Und das ist auch so ein bisschen ein Rätsel, weil ich nicht so wirklich ein Spielkonzept oder System sehen kann. Wir hatten es ja ein bisschen gesehen mit dem Spiel gegen Irland, dass es einfach nicht ausreichend ist, den Ball zu Tuolagi zu geben und zu sagen, ja, mach mal, Junge. Johnny May, dafür, dass er im Angriff extrem stark ist, war er in der Verteidigung einfach also safe 2 Versuche direkt, irgendwie fehl am Start, irgendwie denke ich. Und ich glaube, das ist es natürlich, dass Fiji extrem gut gespielt hat und deren Chancen ausgenutzt hatte. Aber England ist einfach gar nicht aufgetaucht für mich bei vielen Sachen.
England sah so aus wie in den Spielen davor, wo sie halt irgendwie, wie würde man sagen, auf Englisch, lackluster, also so ein bisschen die. Also ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich alle sagen, die sind hochtop motiviert und sind heiß zu spielen für England. Ist ja ähnlich so wie mit Australien, man ist super patriotisch, man spielt fürs Land und es ist auch eine verrückte Rugby-Nation, weil die hohe Erwartung hat. Und das habe ich nicht auf dem Platz übertragen gesehen. Also ein Versuch vom Kickoff, Courtney Laws, ich glaube, das war direkt nach der Halbzeit. Ich glaube, England lag auch noch vorne es stand gerade mal 8-3, Kickoff, die fangen den Ball gar nicht, Courtney Laws kommt gar nicht an den Ball ran, man will den Ball überhaupt nicht fangen, es fehlt so der Hunger, irgendwie zum Ball zu gehen. Und ich meine, also das muss man, glaube ich, den Leuten nicht mehr antrainieren. Und das hat sich so im gesamten Spiel fortgesetzt. Und Fidschi war halt immer, also die hatten auch ein, zwei Bälle verloren, ein, zweimal dumm gespielt, aber es hat halt immer noch ausgereicht, um England zu schlagen. Und also ein, zwei Versuche, die weggegeben haben, England, das waren, wie du sagst, Johnny May, einfach schlichte einfache Verteidigungsfehler. Bei dem einen Versuch ist auch der Dings einfach nach innen gesteppt, die 14 oder so. Oder ich glaube, das war der Versuch, der dann nicht gegeben wurde. Aber England war überhaupt nicht da. Und Alice Gensch hat irgendwie auf Twitter heute geschrieben oder gestern, ja, you can write us all off und so und bla bla bla. Und nach dem Motto, naja, wir kommen dann wieder stärker. Und Steve Borswick sagt ja auch so, es fehlt nur noch, bis es klickt in der Mannschaft. Aber ich weiß halt nicht, wo die klicken sollen. Also, was soll denn da wie, wann klicken?
Ja, ich meine, das Ding ist, es kann auf jeden Fall jetzt passen und laufen bei denen hat, klar, aber es wäre jetzt basiert auf nichts. Also wir würden halt jetzt, das würde komplett aus dem Nix kommen. Halt. Also jetzt, wenn England irgendwie in der Weltmeisterschaft im Finale dann plötzlich steht, wäre es halt schon eine Überraschung, weil wir bisher das nicht gesehen haben. Interessant habe ich ja jetzt im Laufe des Tages so ein bisschen die 2019 Spiele beziehungsweise Turniere oder Highlights teilweise gesehen. Und ich meine, einige von den Jungs, die da mit am Wochenende dabei waren, waren halt in Japan im Halbfinale und Finale letzten Endes, also besonders diesen Halbfinalspiel gegen Neuseeland. Und dieses Hunger oder dieses Biss, was du quasi ansprichst, klar, es ist halt nicht die Weltmeisterschaft, aber ja, es sah so aus, also bei vielen von denen, die lieber woanders gewesen wären, dass es halt irgendwie das ist halt kein Quick Fix, glaube ich mal. Das verstehe ich.
Dan Cole war Replacement Prop für Kyle Sinclair in 2019 Weltmeisterschaftsfinale. Wie kann denn der jetzt noch in der Mannschaft drin sein und starten? Also auch wenn das jetzt vielleicht nur noch ein Vorbereitungsspiel war, aber also wahrscheinlich sind einige Leute einfach über den Zenit hinaus, habe ich so das Gefühl. Und der Rest, der dann irgendwie jetzt drin ist, Mitchell, ist halt nicht der beste und schnellste und akkurateste Scrum-Half, ne? Obwohl er vielleicht noch ein bisschen besser gespielt hat an dem Wochenende. Aber und Johnny May zurückzuholen, also es ist halt verrückt, dass man halt pro 10, 11, 12 professionelle Teams hat, also eine Liga mit professionellen Teams und dann halt nicht irgendwie genügend Leute findet. Finde ich total skurril. Und wahrscheinlich, gut, kann man jetzt Steve Borswick so einen Vorwurf machen? Kann man, Rassi Rasmus hat es auch geschafft in einem Jahr, ne? Das Ding umzuwerfen, das Schiff rumzudrehen mit Südafrika. Allerdings hat der natürlich, glaube ich, der hat viele Spieler zurückgeholt.
Und kannst du dir vorstellen, dass zum Beispiel, es gab ja bei Frankreich vor ganz vielen Jahren, wo die halt einfach keinen Bock hatten, für Livron zu spielen. Dann haben wir ja gesagt, ey, Junge, hau ab, wir machen das hier und du setzt dich da in der Ecke und sagst einfach gar nichts. Kannst du dir vorstellen, dass es in England sowas geben könnte, wenn die der Meinung sind, dass jetzt Borswick das nicht richten kann?
Also das wäre das, was dann passiert?
Dass die Spieler unter sich, also ich habe das Gefühl, dass die Spieler so mit dem gesamten System oder das mangelnde System eben vielleicht nicht so happy sind und dafür auch teilweise einfach keine Lust haben und dass sie selber so das nehmen und sagen, wir machen das und der Vergleich war mit Livramont, dass die französischen Spieler einfach gesagt haben, wir haben keine Lust, so zu spielen.
Also die haben ignoriert, was der denen gesagt hat oder so, ne?
Genau,
die
haben gesagt,
und du dann kannst. War das 2019 oder war das vorher? Oder?
2011, ja.
Ach, 2011. Ah, okay. Ja, gute Frage. Man weiß immer nicht, wie es so im Camp aussieht und wie die Leute. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Eindimensionale und also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen, hier, Alter, wir können doch nicht immer das Gleiche spielen oder so, kicken und so und den Ball weg. Und man hat ja gesehen im letzten oder vorletzten Spiel, ich glaube, die Leute hätten spielen können und man hat einfach diesen Gameplan anscheinend verfolgt, zurückzukicken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da bestimmt Leute gibt, die das nicht gut finden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die englische Kultur so ist wie die französische Kultur, die die französische Kultur, die viel stärker davon geprägt ist, glaube ich, von Streiks und von Sachen nicht hinnehmen. Ich glaube, in England ist es viel mehr Obrigkeitshörigkeit, weiß ich nicht, vermute ich mal. Ich meine, jeder liebt die Queen und den King und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so eine Revolution gibt. Und dass es noch genügend Leute gibt, die auf die Steve Borswick halten. Er war halt ein guter Spieler, hat bei Leicester auch das Schiff geschafft, rumzuwerfen, aber das war halt alles auf Club-Ebene.
Aber ja, also das Ding ist, wir dürfen halt nicht vergleichen Premiership, Qualität versus jetzt sprechen wir von Weltmeisterschaft.
Also. Ja, ich meine nicht die Qualität, aber zumindest hat der Coach die Qualitäten bewiesen, dass er zumindest in einem System, in einem Umfeld etwas...
Ja, aber was ist jetzt das, also was ist jetzt das System? Jetzt am Wochenende und gegen Irland haben wir gesehen, okay, wir waren halt den Ball wegkicken.
Ja.
Und aber ist das das System? Weil jetzt haben wir jetzt deutlich bewiesen, dass dafür verlierst du sogar gegen Fiji. Also verlierst du deutlich gegen Irland und nicht deutlich, aber mit Abstand gegen Fiji. Also damit würde man, also man kann jetzt komplett, jeder kann das unterschreiben, mit der Spielsystem, wenn das so ist und wir das so nennen würden, kommst du nicht aus der Gruppe. Also safe kommst du nicht aus der Gruppe raus. Also Argentinien, wenn England sagt, okay, wir gehen mit dem Konzept gegen Argentinien, wird Argentinien den absolut köpfen.
Ja, das glaube ich auch. Also es fehlt halt dieses, zum einen fehlt es im Spiel etwas umzustellen, weil man ja schon daran gewöhnt ist, dass man nur dieses eine Spielsystem hat, also Plan B, C, D und dass man anders gegen Argentinien spielen muss als gegen Fiji, als gegen Australien. Das sollte eigentlich klar sein, das ist ja uns auch klar oder so. Aber es ist halt die Frage, sind es halt die Spieler, die es nicht können oder traut der Coach den Leuten nicht mehr zu oder... Ist der Coach vielleicht nicht fähig in der Lage, weiter zu denken, sich weiterzuentwickeln, komplexere Dings zu entwickeln? Das weiß ich nicht. Er hatte ja eigentlich schon seit Januar Zeit, ne? Aber seit Januar ist nicht viel passiert. Und es war wie viele Minuten? 400-500 Minuten ohne einen Hintermannschaftsversuch?
Ja, du hast schon, wir haben es auch gepostet. Aber was ich einfach so krass finde, ist Leuten, die halt so wirklich so im Kommen waren, wie Stewart oder Smith. Oder Lawrence allein schon, die sehen hat da, also man wusste halt nicht, was aus denen geworden ist. Mario Itoje, keine Ahnung, also wurde
es halt... seiner selbst seit ein, zwei Jahren.
Also ich sage es einfach so, wie es ist, ohne Arroganz, aber kein einziger von denen wurde es halt in der Nationalmannschaft von Irland schaffen. Also kein einziger England-Spieler so gerade wurde nicht mal auf der Bank schaffen.
Ja, das stimmt wohl.
Und das ist halt irgendwie, normalerweise würde man schon halt sagen, also keine Ahnung, das sind schon krasse Leute und wir kennen die, also klar kann man das streiten über keine Ahnung, Dan Cole und solches, aber Genge zum Beispiel wurde safe in jeder Nationalmannschaft reinlaufen, Laws, Itoje, ich meine, Tuilagi, das sind halt Weltklassenspieler, aber gerade das sind irgendwie, als ob die deren, ja, weiß halt nicht, so einen Schatten von denen hat hinschicken und sagen, mach mal Artificial Intelligence hier und schalte mal irgendwas an, aber wir sind halt geistig schon ausgestiegen. Irgendjemand hat gesagt, war das ziemlich witzig, dass England, also weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die mit Flugzeug oder mit der Bahn oder sowas nach Frankreich, aber die könnten einfach mit Handgepäck gehen, weil lange werden wir ja nicht bleiben.
Ja, eigentlich, ohne jetzt zu sehr darüber, wir werden in der Pool D-Preview drüber sprechen. Ich bin gespannt, allein schon wegen, ich meine, der Historie zwischen Argentinien und England, ne, Falklandkrieg und so weiter und so fort. Das erste Spiel, eigentlich würde ich das gerne am Samstagabend um 21 Uhr schauen. Ich weiß gerade nicht, wo stattfindet, in Nizza, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird man da keine Karten bekommen, weil ich glaube, die England-Spiele sind mit Abstand am teuersten, hatte ich so das Gefühl, weil wahrscheinlich die Nachfrage da auch sehr hoch ist, neben den Frankreich-Tickets. Unglaublich gespannt auf das Spiel, unglaublich gespannt auf, was Michael Checker mit seinem 48-Mann-Squad, das er am Anfang hatte, und den Spielern, die er hatte, was er da rausholen wird. Eigentlich müsste man England, wie du sagst, vom Platz fegen. Oder wir sehen irgendwas, ne? Es macht jetzt Klick in der Woche. Liegt es daran, dass Owen Farrell nicht da ist? Liegt es daran, an der Diskussion rote Karte hin und her? Aber das spricht dann ja auch wiederum nicht für die Qualität der Mannschaft.
Weiß ich nicht. Nee. Also, Owen Farrell hätte da auch nicht retten können. Also, nee, glaube ich nicht. Naja, letzten Endes gewinnt Fiji 30-22 in Twickenham. Wie du gesagt hattest, wahrscheinlich die Stimmung aus Twickenham für die englische Nationalmannschaft beziehungsweise Fans hat nicht so geil. Was gab es noch am Wochenende für Spiele? Natürlich können wir halt ein bisschen besprechen. Irland-Samoa, wahrscheinlich nicht so das geilste Spiel ever, aber krasse Leistung von Samoa. Trotz Regen für beide Seiten war manchmal so schöne Momente daraus zu sehen.
Ich habe es nicht gesehen, das heißt, du weißt am besten, das Einzige, was ich gehört habe, Samoa hat halt auch wie, ich weiß nicht, darüber hatten wir schon mal gesprochen, wer noch am Wochenende gespielt hat. Auf jeden Fall haben die 3-4 Lineouts verloren und dann kann man halt nicht gewinnen. Also auch wenn, ich habe die Lineouts jetzt nicht gesehen, aber dann wird es halt schwierig.
Beide Seiten, nicht, also Irland, also muss sich vorstellen, es hat relativ stark geregnet den ganzen Tag, über auch dann abends und letzten Endes für beide war Lineout irgendwie nicht so Bombe. Samoa hat auf jeden Fall 1-2 von Irland geklaut. Irland dann entscheidend ganz zum Schluss in der 79. der entscheidende noch rausgefluckt sozusagen. Genau, für mich war es halt so für Irland, dass viel oft, also es war halt so, dass die, dass der Gesamtkader wurde halt bekannt gegeben, privat sozusagen, vor dem Spiel. Und das heißt, dass einige wussten, hey, ich spiele halt heute, aber ich fahre halt nicht mit. Zum Beispiel Stockdale und Stewart wussten das. Also Stockdale kam last minute halt rein, weil er sich kurz verletzt hat. Aber vieles kann man vielleicht Stewart als Hakler sehr gut für Ulster und vielleicht so eine Nachricht vor dem Spiel kommen, also unerfahrene Spieler ist irgendwie vielleicht nicht so Bombe. Man hat gesehen, dass er auf jeden Fall Abstimmigkeiten, Schwierigkeiten hatten mit der Gasse letzten Endes, aber einige kamen von ihnen von so ein bisschen so technischen Sachen. Ich glaube, dass er hat so im Großen und Ganzen ein bisschen ja, nervös war, sag ich mal so. Wie gesagt, Wetter hat nicht so für ein gutes Spiel. Also Samoa hat taktisch gut gespielt. Irland vielleicht ein bisschen naiv in manchen Sachen. Aber am Ende glaube ich mal, dass man hat eine Stärke gezeigt hat, dass man trotzdem im, ja, wo man wirklich hinten lag, das Spiel drehen könnte und am Ende, ja, wie gesagt, in ein, zwei entscheidende Momente der Bar noch rauspflücken könnte und der Impact von der Bank war einfach extrem stark für Irland. Also viele gesetzte Spieler wurden halt eingewechselt, sei es O'Mahony oder Ryan oder Herring, die auf jeden Fall ein Schiff wirklich dann wieder auf Kurs gebracht haben. Und ja.
Das ist eine wichtige Eigenschaft, die Mannschaften wie Neuseeland unter Beweis gestellt haben. Das war jetzt, ich meine, man liegt 7-0 vorne, dann passiert lange nichts, dann liegt man auf einmal 10-7 hinten zur Halbzeit, dann liegt man 13-7 hinten. Das sind jetzt zwar nicht so die weltbewegenden, auseinanderliegenden Punkterückstände, aber in so einem nicht so guten Spiel, man hat, glaube ich, auch recht viel Ballbesitz gehabt, wenn ich das gesehen habe, 60-70% für Irland, man wandelt es aber nicht in Punkte um, dann macht man halt meistens dumme Sachen und wird auch nervös, wirft den Ball rum, gibt Straftritte her. Und da kommt dann Öle nochmal zurück und scoret dann nochmal durch. Weiß nicht, zum Conor Murray hat, glaube ich, dann den Versuch gelegt und dann.
Ja, so ein Abbruch auf der kurzen Seite mit Stockdale zusammen, Chipkick. Mhm. Genau, aber letzten Endes war es einfach dieser Impact oder Einfluss von der Bank, der das wirklich hat so stabilisiert hatte, letzten Endes. Ich glaube, das hat, also als irischer Fan, glaube ich, dass eine relativ gute Vorbereitung ist in Hinsicht der Aufteilung der Spiele, jetzt Rumänien und Tonga zum Beispiel zum Anfang. Und glaube, dass man vielleicht so ein bisschen dadurch wach geworden ist oder wachgerüttelt will, zu sagen, ey, man kann halt nicht da einfach, egal wer gegenüber ist, man kann nicht einfach so auftauchen und sagen, wir sind die Nummer 1 Mannschaft, wir sollten halt hier das alles geschenkt bekommen. Und Samoa hat auf jeden Fall extrem viel Power mitgebracht. Und das wurde
ja, wie hast du Samoa? Ich meine, einer der bekanntesten Spieler, Fly High Supoaga, hat noch vor 5 Jahren für die All Blacks gespielt, ist dann, glaube ich, zu Wasps rübergegangen oder so, oder generell Frankreich-England rübergegangen. Wie haben die so gespielt? Also was, ich denke, Samoa ist, ist sogar stärker als Tonga eigentlich auf dem Papier.
Samoa ist auf jeden Fall, also würde auf jeden Fall stärker als Tonga sein. Die haben, also was haben die gemacht? Die haben auf deren Stärken gespielt, also extrem starken Sturm. Gedränge war extrem stark. Irland ist komplett ineinander gebrochen. Einmal sogar, dass der Gedränge zusammengebrochen ist. Healy hat sich dadurch verletzt und ist jetzt aus der Weltmeisterschaft leider raus. Wäre sonst beim vierten WM dabei. Was natürlich super schade ist, lässt sich halt munkeln, dass vielleicht in also 5 bis 10 Wochen ist er wieder fit, aber keine Ahnung, das kann einfach so einen groben Zeitraum geben. Grundsätzlich Samoa sturmstark, 1-2 erfahrene Leute, da wie Luatua zum Beispiel auch All Black for Bristol, bisschen Erfahrung, bricht in diesen gesetztes Spiel, Moles, Lineouts, so irgendwie so, dass den Standards irgendwie wirklich mit einer gewissen Überlegenheit so reingegangen sind und irgendwie Sopawanga, der halt quasi gut aus der Hand gekickt hat, aber das lag auch viel an den Bedingungen halt drumherum. Aber grundsätzlich den Breakdowns, Power, einfach im Offenen hat letzten Endes zu zeigen, ich glaube, das ist halt das, was sie auszeichnen. Ich glaube, das werden die halt dann mitbringen und das könnte halt, werden wir halt natürlich im Preview ein bisschen tiefer hineingehen, aber das könnte halt auf jeden Fall Probleme geben für eine japanische Mannschaft zum Beispiel, wie die halt drauf sind. Und wenn die halt jetzt mit Sopwange jemanden haben oder Lele Fano, jemand, der so ein bisschen diese Erfahrung, ein bisschen das die Fäden in der Hand hält, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr das gesamte sitzen würden. Die haben auch ein relativ erfahrene, bunt gemischte Trainerteam hat letzten Endes.
Ja, also die Gruppe ist, das Spiel Samoa England wird vielleicht auch ganz interessant, aber wie gesagt, dafür, das kommt mehr in der
Preview. Italien, Japan war auch noch ein Wochenende, habe ich die Highlights geschaut, lohnt sich die Highlights zu schauen für ein paar Versuche, aber letzten Endes der Abstand, also das ist halt sehr deutlich auseinandergegangen, weil Japan ein bisschen Ball hin und her geschmissen hat am Ende, also 42 ist ein bisschen zu weit auseinander, 21, aber Japan verteidigungsmäßig sehr, mein Lieblingssatz, Defense optional bei Japan.
Scoreline 42-21, zwischenzeitlich war Japan dran auf 5-6 Punkte, hat die Erhöhung verpasst. Ansonsten wäre es, glaube ich, wirklich noch enger gewesen. Da war so ein bisschen Blowout von 1-2 Tries am Ende. Ich hatte auch das Gefühl, Verteidigung. Also erstmal, ich glaube, das Spiel wurde in Italien gespielt. Es war, glaube ich, relativ warm. Und ich hatte das Gefühl, die Japaner waren einfach kaputt. Also die waren körperlich nicht so robust. Und das, was Eddie unter der Eddie Jones damals war, das Fitnessregime, und womit die auch 2019 wahrscheinlich auch Schottland und Irland geschlagen haben, das darf man nicht vergessen, ne? Gut, da war auch noch Heim-WM-Bonus dabei.
Ja.
Aber das habe ich nicht mehr gesehen. Also ich habe auch so ein bisschen, sind so ein bisschen hin und her getrabt und Italien, ich hatte auch das Gefühl, die Leute waren, natürlich sind die meisten Teams Japan körperlich überlegen. Michael Leach ist auch wahrscheinlich über den nie drüber, ist glaube ich die dritte WM oder so, ne? Vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht, der ist halt auch nicht mehr der fitteste. Und ich denke nicht, also ich glaube wirklich Japan, wird nicht aus der Gruppe rauskommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Machen wir eine kurze Pause und schauen auf die anderen Spiele. Du warst ja in London, da wollen wir gleich mehr drüber erfahren. Also bis gleich bei Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Big G, du warst am Wochenende in London. Wir hatten ja schon ein paar Scherze gemacht, dass du halt nicht England anschauen wolltest, aber du warst eigentlich wegen des Spiels Neuseeland, Südafrika da, wo viele ja auf ein richtig krasses Duell gewartet haben. Am Ende war es halt ja ein bisschen so ein Spanking für Neuseeland.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Tickets schon vor 6 Monaten oder so besorgt, dann auch ein bisschen schlechte Planung gemacht, weil ich Samstag zur Hochzeit musste, deswegen musste ich...
Also ich hätte nichts anderes, von dir hätte ich nichts anderes
erwartet. Ja, aber ich habe es geschafft. Ich war beim Spiel in Twickenham am Freitagabend, ich war Samstag auf der Hochzeit in Nürnberg und war Sonntag als Teilnehmer bei den Highland Games am Schliersee. Also ich meine, ich habe das Wochenende voll ausgenutzt. Wow. Und ich wollte auch die Hochzeit, ich habe zur Hochzeit zugesagt, ohne zu sehen, dass die Spiele, dass das Spiel da ist. Und ich meine, man kann halt beides machen. Ich hätte natürlich auch noch England-Fiji mir angeschaut, wäre ich da geblieben. Aber ja, die Vorfreude war groß. Erstes Mal Twickenham, erstes Mal All Blacks, erstes Mal Springboks. Ich habe es in 5 Jahren Australien nie geschafft, All Blacks mir anzuschauen. Ja, ausverkauft, 82.000, mittwochs hingeflogen, Donnerstagabends noch welche von Ulm Rugby getroffen, die dann nicht beim Spiel am Samstag waren, obwohl sie noch in London waren. Gebraucht. Ja, und dann schon freitags halt zum Stadion recht früh hin, ist halt echt von Waterloo Station mit dem Zug hinfahren komplett voll. Wir sind dann mit der U-Bahn gefahren in Richtung Norden, mussten ein bisschen gehen und mit dem Bus fahren, das ging dann noch. Aber die anderen mussten, Zug kam nicht oder Zug war voll, Taxi genommen, hat ewig gedauert, war eine Vollkatastrophe. Also bevor man immer über Deutschland Public Transport lästert und so, da war es jetzt auch nicht besser. Ich war heiß, ich kam an Twickenham und war aufgeregt und war das Spiel und Freundin dabei und hier ungefähr auf der 5-Meter-Linie oder auf der Go-Linie Karten gehabt im Mittelrang, was eigentlich ganz okay war, für 100 Pfund oder so oder für 90 Pfund. Hacker gesehen, viele südafrikanische Fans schon Freitagmorgen. Freitagmorgen schon irgendwelche komischen Leute im Museum, im Tate Museum of Modern Art, weil ich auch Rugby-Klamotten getragen hat, labern mich halt die Leute sofort voll und so. Und hey, hier heute Abend Rugby und go Bocke und du bist doch für Springboks. Und ich so,
maybe not.
Ich bin vielleicht neutral heute Abend. I like Rugby. Rugby is a winner. Naja, war dann im Stadion und dann 5 Minuten. Ich habe mir das Spiel jetzt noch nicht nochmal angeschaut, weil ich was Besseres zu tun habe in meinem Leben. Die ersten 5 Minuten super viel Druck von Südafrika auf der Linie und All Blacks stand gehalten. Und ich dachte so, ja, oder ich habe es vorhin auch erklärt, da ich gesagt, das ist normal. Die All Blacks, die kriegen immer so viel Druck. Die kommen dann irgendwann wieder. Die spielen dann 10 Minuten vor der Halbzeit, 10 Minuten nach der Halbzeit. Da drehen die 2, 3 Gänge auf. Die können damit umgehen. Und man muss auch sagen, die Springboks haben lange am Anfang auch nicht gescored. Auch als 2 Leute, als All Blacks nur mit 13 Leuten, glaube ich, auf dem Platz standen, war es nicht so, ich weiß nicht, ob es einen Versuch gab oder gar keinen. Also das Desaster hat noch nicht von Anfang an begonnen, aber teilweise der Ref, ich weiß nicht, ob du das Spiel ganz gesehen hast, der okay. Ref, als Zuschauer kann man es schlecht einschätzen, ich hatte auch keinen Ref-Mic oder so dabei, recht viel geschiffen, recht pedantisch, es kam nie irgendein großer Spielflow auf. Ich habe mir die Statistiken angeguckt, eigentlich ist alles krass ausgeglichen, also alle Stats, egal ob in der 22, Possession, Territory, bla bla bla. Der große Unterschied im Spiel war, dass halt die All Blacks einfach nicht durchgekommen sind und dann nervöser geworden sind und anstatt ruhig zu bleiben, haben sie irgendwann angefangen, den Ball rumzuwerfen, fast wie Australien. Ne, anstatt earn the right to go wide, hat man irgendwann entschieden, ja, wir passen halt einfach mal, obwohl da halt auch noch Verteidiger stehen. Und das Zweite ist, dass im Kontakt, ich will nicht übertreiben, 10, 12 Mal der Ball verloren wurde nach vorne. Also etwas so krass Untypisches für Neuseeland. Die Nation, wo wir sagen immer, das sind die mit den besten Ballhandling-Skills. Und Südafrika hat so viel Turnovers bekommen, was halt... Ja, was halt, und plus halt der Ref, na, ich weiß nicht, der Ref muss halt pfeifen, was er sieht, kannst du aus der Ferne ja nicht einschätzen, aber also ich fand das Spiel nicht geil und war halt auch enttäuscht, weil die Erwartungen wahrscheinlich so hoch waren. Man fliegt halt rüber, arbeitet noch Homeoffice am Donnerstag, ist im Stadion und irgendwie im größten Rugby, einem der größten Rugby-Stadien der Welt, Stadion nur für Rugby, das spirituelle Herz des Rugby in UK. Und irgendwie war das Spiel überhaupt nicht cool. Also.
Was cool war, beziehungsweise was auf jeden Fall neu ist, normalerweise vorher war es jetzt so, dass man 5-3-Split hatte für Backs und für Sturm in der Bank sozusagen. Dann Südafrika war jetzt mit der Bomb Squad bekannt für 6-2-Split, also nur zwei Hintermannschaftsleute. Jetzt habe ich es geschafft, nicht nur eine 7-1 zu schaffen, mit nur Kobus Reinach, der Scrum Half und Wing hat abdeckt. Die haben, sondern alle sieben Stürmer hat eingewechselt in der 47. Minute. Also
die gesamte
Troy ist der Einzige, der draufgeblieben ist, und dann haben wir einfach sieben auf einmal. Also es muss schon komisch ausgesehen haben.
Das war, wir waren ja recht weit weg, aber man hat es auf den Screens dann gesehen. Das war ja auch schon in der 46. Minute, ne? Was halt, also 46. Minute ist recht früh. Ich kann mich nur erinnern, dass der Hooker von Australien schon immer in der 50. damals, der aussieht wie ein Oga, der in der 50., 55. ausgewechselt wurde. Aber ja, es ist halt ein Testspiel, man liegt vorne, ne? Und warum halt nicht nochmal Bongi Mounambi, Trevor Nakane, Ox reinbringen, Agi Snyman, ne? Ich meine, das hat sich halt ausgezahlt. Und das Bomb-Squad, ich habe halt das Gefühl, also für Neuseeland hoffe ich, okay, die werden sich das anschauen und denken, what the fuck, und werden richtig heiß auf Frankreich sein und deswegen Frankreich schlagen können. Wenn die natürlich so gegen Frankreich auftauchen, werden sie einen richtigen Arschball bekommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber was in den letzten Jahren, aber das war vielleicht dieses Jahr anders, diese Rugby Championship, da hat Neuseeland oft vor Weltmeisterschaften nicht gewonnen und ein entscheidendes Spiel vielleicht noch verloren, gegen Australien mal oder so. Und dann haben die aber in der Weltmeisterschaft aufgedreht. Aber was dann Neuseeland hier nicht geschafft hat, ist, von einem Rückstand wieder rauszukommen. Ich habe auch Dan Carter am Wochenende auf einem anderen Podcast gesagt, der meinte halt auch, der wurde auch gefragt, hier, wen siehst du vorne und All Black Squad und besser. Und der meinte auch, ja, besser als vor einem Jahr. Aber diese Fähigkeit, und das hatten die All Blacks auch immer, in den letzten 10 Minuten, 70. bis 80. Minute, ne, waren vielleicht noch so 8 Punkte, 5 Punkte Unterschied und man wusste, okay, die erzielen jetzt noch einen Versuch und dann entweder, oder jetzt 3 Punkte und dann in der allerletzten Minute zu Hause gegen Wallabies, in Dunedin, Heartbreak oder so. Sowas gab es jedes Jahr in der letzten Minute, ne? Da war man immer noch so 8 Punkte, 9 Punkte, 5 Punkte, 6 Punkte, 7 Punkte dran. Und ich meine, wo war man halt jetzt? Also, ich meine, das war jetzt schon ein Rekord-Defeat. Ever. Wusste ich halt auch gar nicht. Und beinahe wäre es halt zu null geblieben, ne? Das muss man sich halt mal reinziehen. Wäre nicht Cam Roygaard nochmal durchgestartet. Ja.
Ja, also.
Also ich,
schade, dass du halt so nicht so ein tolles. Ja, also deine Erwartung wurde halt nicht. So erfüllt hat letzten Endes. Aber. Ich weiß halt nicht. Kann man viel jetzt als Neuseeland mit reinlesen? Was bedeutet das für die WM?
Es war eigentlich schon fast die Top-Mannschaft. Bis auf Jacobsen an 6. Und die Dan Coles vielleicht wird auch nicht starten. Na, ich glaube halt, die waren vom Kopf nicht da und Südafrika war halt da. Aber ich weiß nicht, ob dieses Testspiel irgendwer nochmal reden wird, dann, wenn die WM ist, weil am Ende zählt die WM-Platzierung. Ne?
Ja, Sonntag gab es halt noch Frankreich gegen Australien. Was kann man viel darüber sagen? Irgendwie. Wahrscheinlich kommt jetzt ein bisschen die Entscheidung von Eddie Jones zurück in sein Gesicht ein bisschen. Irgendwie ohne designated Kicker dahin zu fahren, könnte halt schon schwierig werden, oder?
12 Spieler von Australien mit 10 oder weniger Caps. Wie willst du da, also es fehlt die Abstimmung in der Hintermannschaft. Fouquetti und John Pattaya, super einzelne Spieler. Es fehlt die Abstimmung. Mein Gott,
Pattaya war, so manchmal, wo ich gedacht habe, der ist einmal aus der Line geblitzt, ohne Grund, und dann einfach zurückgejoggt. Und dann dachte ich mal, what?
Es hat auch die Abstimmung mit den Hinteren, also von 12, 13 mit 11, 14, 15 manchmal gefehlt. Die Leute haben gesagt, Vunivalu, das ist der Rugby League Convert, den Eddie Jones jetzt mitnehmen musste, weil ich glaube, der hat eine Menge gekostet. der hatte 4-5 Spiele, wo er komplett out of position stand vorher. Und jetzt hat er das erste Mal einigermaßen gut gespielt. Und naja, gut gespielt ist halt so die Basics richtig hinbekommen. Ne? Also, ich weiß nicht. Positiv, Scrum, Taniele Tupou hat dem anderen Loosehead Prop das Leben richtig schwer gemacht. Aber Tom Hooper war auch ein, zweimal gut an 6. Fraser McBride hat den Versuch gelegt. Man hat 10, 15 Minuten gut gespielt. Das hat halt nicht ausgereicht für Frankreich. Australischer Rugby-Podcast sagt halt, ja, Scoreline ist ein bisschen zu groß, ist gefallen. Da haben wir gesagt, was? Was? Seid ihr komplett bescheuert? Die ist genau richtig ausgefallen und reflektiert genau, wer Spielanteil hatte und wie gut die gespielt haben und wie gut halt Frankreich auch war. Also wenn wir jetzt von Wallabies weggehen, wie gesagt, fehlende Absprache, Hintermannschaft, Carter Gordon kickt nicht für die Rebels. Wieso kickt der für die Wallabies? Die waren 5, 13 oder irgendwie, also hätte er den Penalty oder zwei Penalties und die Erhöhung geschafft, wenn man 8 Punkte, hätte man 8 Punkte mehr, logisch, oder 7 Punkte mehr und wäre dran gewesen an Frankreich, zumindest in der ersten Halbzeit, in den ersten 20 Minuten oder 30. Aber also ist mir...
Es ist auch keine Raketenwissenschaft, also ich keine Ahnung, nach den ersten paar Minuten Gasse, 5-Meter-Linie Frankreich, schmeißen halt rein, schicken einfach Dante als absoluten Bruiser ins Kanal von Gordon und das ist einfach wie, keine Ahnung, man kann einfach, es ist wie ein Autounfall, man will halt nicht hingucken, du weißt auf jeden Fall, wie ihr Ergebnis ist, er, keine Ahnung, läuft halt über Gordon und legt einen Versuch, also das ist halt irgendwie, was, wie willst du da, keine Ahnung, also was ist da das
Konzept dahinter? Also. Gordon ist nicht der größte Brecher. Und
aber du musst halt nicht schlau sein, um gegen, du siehst halt alles klar, der 10, keine Ahnung, vielleicht, jetzt hatten die immer bei Quade Cooper, die haben ihn immer auf der Ecke gesteckt, versteckt oder so und vielleicht irgendwie, vielleicht Pattaya da reinschieben oder keine Ahnung, irgendwas, aber das war so, okay,
Crash Ball. Das ist 2-3 Mal passiert, das hat man auch gesehen, dass das auch also Frankreichs Plan war, ne, den straight up reinschicken und erstmal dann sehen, was passiert. Und
der eine Versuch, also der eine Versuch von Frankreich war einfach, okay, wir passen ein Pass an die Weite und überpassen, keine Ahnung, 4 australische Verteidiger, die zurückjoggen und Penault läuft einfach durch, weil niemand da ist. Also es war für die paar Lichtblicke, die hat Australien schon gezeigt hat und da waren schon Momente dadurch, wo du sagst, okay, not bad, waren halt so absolute Aussetzer wie gesagt, Pattaya, also für mich mag ich super Spieler als Innen, weiß ich ja nicht, ich glaube, ist crazy. Der einfach eine Verteidigung, also ob er einfach so gedacht hat, ich habe einfach Freifahrtschein, ich mache das, ist, was kann ja passieren, die legen nur einen Versuch. Also war so, wir fangen von jedes Mal, ja, sorry, diesmal, ey, nimm's auf meine Kappe, fangen wir von null nochmal an, fangen wir von null, nur hat da lang nicht, keine Ahnung, 20, 30 Punkte hinten und denkst halt, wait a minute, also wenn Australien jetzt rausgeht und denkt, damit könnt ihr halt punkten für so phasenweise gut spielen, dann also, werden wir wirklich eine böse Überraschung haben in der WM.
Ich habe The Roar Podcast gehört und da haben die das halt gesagt mit, ja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt und so und 41-17 ist ein bisschen hoch und ich dachte mir, nein, das ist nicht so, wie gut Penault und Villiers waren, wie gut Ramos gekickt hat, obwohl er ein oder zwei verpasst hat, was super untypisch für den ist, wie gut Aldred war, ich weiß nicht, da reichen 10, 15 Minuten halt nicht aus. Wo ein bisschen, wie gesagt, Scrum Time, Taniele Tupou hat dem französischen Loosehead Prop, glaube ich, eine harte Zeit gegeben. Und hast du zweimal gesehen, wie das Lineout von Frankreich nicht funktioniert hat, weil Marchand, also in Anführungszeichen, Fake eingeworfen hat? Ja. Er hat nicht Fake eingeworfen, aber er wollte einwerfen und hat dann wieder zurückgezogen. Und ich habe das auch öfters mal in Deutschland gesehen, was der Ref dann nicht abgepfiffen hat. Also man darf das nicht. Die Bewegung muss ja in einem durchgeführt werden. Ne? Und das ist halt zweimal hintereinander passiert. Aber ich glaube, das sind halt so Mini-Sachen, die Frankreich dann noch abstellen kann. Ich weiß halt nicht, Australien muss halt froh sein, dass sie so eine dankbare Gruppe haben. Ne? Andererseits, die würden die irgendwo mit Südafrika, Irland, Frankreich, Neuseeland in der Gruppe sein, die würden zerpflückt werden. Und man hat jetzt halt Glück, dass man mit dieser schwache Waliser, Georgia, gut geworden, aber vielleicht reicht es nicht aus und man schafft es mit Ach und Krach aus der Gruppe raus. Vielleicht gewinnt man die sogar, obwohl ich hoffe, dass Fidschi die Gruppe gewinnt. Und ich nehme auch alles zurück, was ich gesagt habe, Entermark verletzt und Jalibert, also dass Jalibert das nicht schaffen kann oder nicht.
Hast du das gesagt? Scratches.
Ja, irgendwo habe ich
das mal gesagt. Oh mein Gott, warst du betrunken?
Ja, weiß ich nicht. Also
Jelly Baby Bear ist einfach diesen, also sein Mini-Cross-Kick und der von DuPont ist einfach Rugby von anderen Stellen. Also.
Ich glaube, das wird auch, wenn Verteidigungen immer besser werden, auch solche Kicks können vielleicht auch mitentscheidend sein in K.O.-Knockout-Spielen. Ne? Ja. Was noch mehr, also nicht nur die Kicks, um wirklich andere, den Ball zu den anderen zu kicken, um Druck aufzubauen oder so, sondern wirklich, was auch Mac Hansen gemacht hat zum Beispiel, ne? Auch dieser verrückte zwischen 22 und 10 Meter Linie oder an der 22 auch rüberkicken.
Ja, solche Sachen. Es ist halt beängstigend, wenn du halt Leuten wie Penault und Villiers dann auf der Ecke hast. Also was machbar ist sozusagen mit denen. Also, und ich glaube, dieses Zusammenspiel mit Jaribert und dann sind Eckspieler und Ramos und so, Ramos Ofters als erster Receiver aufgeploppt natürlich. Also was da machbar ist, ist echt. Und das meine ich, dass die müssen nicht die gesamte Kabinettstückchen so rauspacken gegen Australien. Es hat locker gereicht, einfach zum Crash Ball, alles klar. Aber man sieht schon, die haben so angedeutet, hey, wenn wir mehr also aus dem dritten Gang kommen müssten, haben wir noch was hier im Gepäck hat mit. Also das macht es echt, also für mich die Vorfreude beziehungsweise Freude überhaupt an diesem ersten Spiel, Eröffnungsspiel, Frankreich, Neuseeland. Also, es einfach steigert sich jetzt,
Villiers und also Penault, wie der aus dem Lauf heraus einfach den Kick macht, über einen rüberkicken kann, über den anderen Winger, den locker fängt. Und du denkst dir so, Alter, das sieht wie aus Butter aus. Und Villiers, der Typ ist so klein, ich weiß nicht, der wiegt 60 Kilo, habe ich das Gefühl, der kann. Dieser Spruch, der wird dich in der Telefonzelle steppen oder so. Und das ist am Wochenende zwei, dreimal passiert. Und du siehst halt die Winger von Australien, ne? Vunivalu, Rugby League, ne? Ist halt so eine Kante. Ja, der kriegt halt die Basics gerade mal hin, rafft jetzt gerade mal ein Positionsspiel und wie man Ruck sichert. Und die sind halt auf der anderen Seite am Zaubern. Und dann halt im Zusammenspiel mit Ramos, mit Jalibert, Dupont, Daunt hier als jemand, der halt dir die Dellen in die Verteidigung reinläuft und halt. Ja. Ne, da sieht man halt, okay, nicht nur England hier Crashball 12 und dann kickt man rüber, hier ist es halt, die können das, die können das, die Forwards können offloaden, man kann Rucks, man kann Scrums, man kann Lineouts.
Und wenn alles anders nicht klappt, bringst du Jamini rein und er knallt einfach ein Ding von 50 Meter rüber. There you go. Why not?
Wie gesagt, ich hoffe, Neuseeland wird Feuer unterm Arsch haben nach dem Springbok-Spiel. Weißt du, wer Ref wird in dem Spiel, wovon wir gerade geredet haben?
Irgendwas wie Wayne Barnes oder sowas.
Nee, das wäre gut.
Ach, Jaco Piper.
Ja, und das ist so ein bisschen.
No. Also dein Body-Double, stimmt.
Also schlimmer ist nur der andere Franzose, der damals Bernard Foley, darüber brauchen wir nicht reden, in dem Spiel Australien, Neuseeland. Ey, ich weiß halt nicht. Es gibt halt verschiedene Referee-Stile. Und Wayne Barnes, finde ich, ist, man muss halt mit den Leuten vernünftig reden können. Und Jaco Piper, weiß ich nicht. Also wenn das so wird wie jetzt am Freitagabend in Twickenham, da zitiere ich einen anderen Podcast, Let the Boys Play. Und dass halt ein schöner Flow aufkommt. Das muss das Eröffnungsspiel sein. Und gut, wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen.
Gibt es noch was anderes zu berichten vom Wochenende? Also außer deinen natürlich unglaublichen Freitag, Samstag, Sonntag, wo du so viel gemacht hast. Ich chapeau und freue mich auf unsere Zeit zusammen. Aber gibt es noch was anderes zu berichten?
Spanien hat gegen Argentinien 3:62 verloren. Weiß ich, wo der Mehrwert davon ist für Argentinien. Australia A hat gegen Portugal knapp nur gewonnen, glaube ich. Also Australia A, es sind auch hier James O'Connor, Pizza, ja, Pizza, weiß ich nicht, aber die sind alle drüben.
Ja. Und Quay Cooper geht an sein Handy nicht ran, deshalb ist er nicht dabei.
Stell dir vor, Cardagon verletzt sich. Gut.
Machen wir kurz das Fragisch. Genau. Preview-Podcast kommen halt noch die Woche natürlich, C und D zusammen. Nächste Woche Montag sind wir da und ich meine, dann ist es echt, puh, Holiday Wartfee, nicht mehr lange hin. Und genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.